Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Heute ist Clara Kühne hier und erzählt uns ihre Geschichte. Bevor es gleich losgeht, kurz was in eigener Sache. Wenn du hier gerade noch dein Handy in der Hand hast, klick doch fix auf Abonnieren. The Pet Food Family, der Podcast, gibt es überall, wo es was auf die Ohren gibt und wird unterstützt von Mera Pet Food, die das Ganze hier überhaupt erst möglich machen. Werbung. Mera ist mein Partner hier im Podcast und auch beim Futter für meine eigenen Hunde. Warum Mera? Weil das ein echtes Familienunternehmen ist. Und zwar schon in der dritten Generation. Da steckt Geschichte drin. Vertrauen, Haltung. Da identifiziert man sich mit dem, was man tut. Da geht es nicht um schnelle Zahlen, sondern um Beziehung. Und genau das ist auch mein Anspruch an diesen Podcast. Echte Verbindung, kein Hochglanzblabla, sondern Haltung, Herz und was das bleibt. Mera und The Pet Food Family, der Podcast, das passt. Und deswegen freue ich mich riesig, dass Sie an meiner Seite sind. Mera ist mein Partner hier im Podcast und das nicht ohne Grund. Menschen streben nach erfüllenden Beziehungen, sowohl zueinander als auch zu Tieren und zur Umwelt. Emotionalität und Vertrauen sind besonders wichtig für eine gesunde Beziehung zwischen Haustier und Besitzer, Besitzerin. Das sagt Felix Voss, Geschäftsführer von Mera. Er ist stolz auf das, was sein Großvater, sein Vater und heute er am Standort Kevela aufgebaut haben. Ein Familienunternehmen, das nicht nur hochwertiges Futter herstellt, sondern auch Verantwortung übernimmt. Für Tiere, für Menschen, für die Region. Und ich bin stolz, dass genau so ein Unternehmen mein Partner ist. Wenn du das Futter von Mera mal ausprobieren willst, mit dem Code TPF10 bekommst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht's rein in die Folge. Mein heutiger Gast ist jemand, der nicht nur tiefes Verständnis für Hunde mitbringt, sondern auch für die Menschen an ihrer Seite. Clara hat sich früh auf ein Thema spezialisiert, das viele lieber meiden: Aggressionsverhalten bei Hunden. Als ehemalige Dozentin in einer Ausbildungsakademie hat sie angehende HundetrainerInnen auf genau diese Arbeit vorbereitet. Heute ist sie mit Drakanis selbstständig. Und wer Clara zuhört, merkt schnell, hier geht es nicht um Schubladen oder Standardlösung, sondern um ganzheitliche Ansätze, klare Kommunikation und einen echten Blick auf das, was Mensch und Hund brauchen. Was Clara besonders macht? Sie sieht nicht nur den Hund, der auffällt, sondern auch den Menschen, der oft verzweifelt daneben steht. Sie weiß, wie sich das anfühlt, wenn man mit einem Drachen lebt. Und genau da setzt sie an, mit Verständnis, Wissen und einer klaren Sprache. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist. Viel Freude mit Clara Kühn. Hi Clara.
Ja, hi. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Wunderbar.
Perfekt. Das hört man sehr gern. Hinter dir ist ein Schild. Auf dem Schild steht Drakanis. Ja. Deine Firma.
Ja, genau. Drakanis ist meine Firma, mein Unternehmen. Ich habe mich damit jetzt selbstständig gemacht. Ist wahrscheinlich, sonst wäre ich ja auch wahrscheinlich jetzt heute nicht hier, geht es hier um Hundetraining bei Drakanis. vornehmlich natürlich, also habe ich so den Bereich Aggressionsverhalten, den ich immer gerne abdecke, mit dem ich gerne arbeite, weil ich aber auch immer ganz offen sage, dass sämtliche Angstthemen und so weiter, also da gibt es Menschen für, die sind da weitaus besser und qualifiziert dafür als ich jetzt beispielsweise. Das ist halt einfach nicht mein Steckenpferd. Genau.
Warum ist Aggression dein Steckenpferd?
Ja, das ist natürlich, ich denke mal, das hat man relativ häufig, wenn man den einen oder anderen Hundetrainer fragt oder Hundetrainerin, kommt das so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen. Also ich habe vor Jahren eine Hündin aufgenommen, die ein super problematisches Verhalten auch an den Tag gelegt hat. Und da war ich dann natürlich irgendwie gezwungen, das in den Griff zu bekommen oder alltagstauglich zu bekommen, ne? Und dementsprechend bin ich da quasi immer tiefer eingestiegen in diese ganze Thematik, habe verschiedene Fortbildungen und Weiterbildungen besucht und das war auch alles super. Also ich habe überall irgendwas mitgenommen und für mich und diesen Hund eben auch in den Alltag übertragen können Und dann waren aber natürlich auch, wie immer, auch Sachen dabei, die jetzt halt für uns nicht so passend waren. Und da habe ich gedacht, ja gut, irgendwie muss ich halt gucken, wie ich aus diesen verschiedenen Bausteinen so ein bisschen mein eigenes Konzept zusammenlegen kann, damit das halt für uns auch irgendwie brauchbar ist und wir da auch vorankommen, ne? Und ja, dementsprechend wurde zum einen natürlich mein Interesse an der Problematik geweckt, weil mit jeder Weiterbildung und mit jedem Gespräch auch, den man so hat mit verschiedenen Hundetrainern, hört man natürlich Sachen und macht man natürlich auch Erfahrungen oder Erkenntnisse, wo man sich denkt, okay, krass, das ist ja eigentlich sehr viel vielschichtiger, so die ganze Thematik, als man so auf Anhieb denkt. Und ja, dann habe ich mich da halt einfach, wurde es so ein Hobby, sag ich mal, mich da so immer weiter reinzufuchsen, bis ich dann auch beschlossen habe, okay, ich versuche da mal irgendwie das Ganze auch professionell aufzuziehen, dass ich auch mal in die Richtung natürlich arbeiten möchte, ne? Und gleichermaßen kam natürlich auch immer mal so von irgendwelchen Menschen aus dem Bekanntenkreis oder auch von Social Media irgendwie Fragen so, hey, cool, wie machst du das? Was ist denn so dein Konzept hinter der Arbeit, die du da leistest mit dem Hund? Und ja, da habe ich gemerkt, dass das Interesse daran auch passt. Ja, und dann war das eigentlich schon geebnet, dieser Weg dahin, ne?
Was ist Aggression für dich?
Ja, Aggression ist ja für mich erstmal in erster Linie ein Kommunikationsmittel eines Hundes, ne? Also das ist ja auch häufig so ein bisschen fehlverstanden oder ist ein Problem in der Definition des Ganzen, dass Aggression per se erstmal nur eine ganz natürliche, normale und wichtige Kommunikationsform des Hundes ist, um halt irgendwie einen gewissen Zweck damit zu erfüllen, sei es irgendwie eine Distanzvergrößerung beispielsweise. Aber ich sag mal, es wird halt dann problematisch, wenn es problematisch wird in Bezug auf den Alltag des Hundes, also wenn das irgendwie dem Hund einschränkt, wenn es halt in einem Maße ist, wie es nicht mehr rein der Kommunikation gilt, ne? Ich sag mal, wenn es in einem Maße ist, wo es halt nicht mehr natürlich ist, also so ein bisschen die Grenzen überschreitet dahingehend, sei es irgendwie aufgrund verschiedener Eskalationsstufen, die halt einfach nicht mehr existieren bei dem Hund, wenn wir bei den Hunden von einer stark automatisierten Form der Aggression sprechen. Oder sei es halt einfach auch Aggressionen, die mit Beschädigungsabsichten einhergehen, die halt völlig over the top sind, gegen Halter, gegen Menschen, gegen andere Hunde. Ja, das ist, kein Hund würde von sich behaupten, hätte ein Problem damit, weil aus irgendeinem Grund machen das die Hunde natürlich auch. Deswegen gibt es ja auch per se jetzt nicht die Problemhunde, aber es ist halt problematisch für den Alltag des Hundes oder für den Menschen, der dahinter steht oder für dritte Personen, die halt dadurch gefährdet werden. Und wenn das halt der Fall ist, na, dann muss man halt gucken, wie kann man damit umgehen. Kann man dafür irgendwie Lösungen finden? Geht's in den Bereich Resozialisierung rein? Geht's darin rein, dem Hund vielleicht auch einfach wieder Kommunikation beizubringen oder ihn nochmal da überhaupt eine Neubewertung mit verschiedenen Situationen stattfinden zu lassen? Ja, okay. Jetzt habe ich, glaube ich, schon mal ziemlich viel gesprochen über das ganze Thema, aber das ist so mein Arbeitsbereich.
Perfekt. Finde ich super, dass du so viel darüber sprichst, weil ich glaube, dass es immer mehr Menschen in unserer heutigen Welt interessiert und selber auch wirklich beschäftigt, weil sie unter Umständen selber einen Hund haben, der da in Anführungsstrichen problematisch ist.
Ja, absolut. Also die Arbeit wird nicht weniger, ne?
Ja, also ich erlebe es wirklich immer mehr und auch umso häufiger ich hier mit anderen Trainern, Trainerinnen sprechen darf. Entweder haben wir wirklich so verängstigte Hunde und finden da immer mehr Experten oder wir haben dieses Aggressionsverhalten. Mhm. In den seltensten Fällen ist es ja eigentlich noch so, ja, wir machen hier ein bisschen Sitzplatz und Leinführung und dann sind wir hier fertig. Oder ich suche einfach mal die falschen Leute aus, die hierher kommen. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Extreme immer größer werden. Oder dass man immer mehr davon mitbekommt, weil sie auf Social Media halt einfach natürlich besser ziehen als der Hund, der nur Sitz lernt.
Ja, das wird mit Sicherheit auch irgendwie ein Grund, also die Ursache dafür sein, ne? Dass es natürlich jetzt nicht so diese Medienwirksamkeit hat, einem Hund irgendwie Sitz oder Platz beizubringen. Und was natürlich noch mit dazu gehört, auch da bin ich immer relativ authentisch in meiner Umgangsform, dass ich halt auch mal sage, naja, es gibt verschiedene Arten von Problemen, ne? Es gibt halt auch, also es kann für mich auch problematisch sein, wenn der Hund halt einfach nur an der Leine zieht, wie ein Idiot. Oder wenn der Hund sich nicht auf mein Kommando hinsetzt, dann ist das, kann das auch für eine Person irgendwie ein Problem darstellen, aber es ist halt einfach super individuell. Und was aber für die meisten Menschen tatsächlich ein Problem darstellt, ist halt tatsächlich dann so, ja, wie du schon gesagt hast, übermäßige Angst, der Hund ist nicht mehr zugänglich, übermäßige Aggression, der Hund ist nicht mehr zugänglich. Und dann hat man es natürlich auch so, dass diese Menschen dann auch eher Hundetrainer aufsuchen, wahrscheinlich, ne, aufgrund des Leidensdruckes, der dahinter steckt.
Wie ist dann deine Herangehensweise, wenn ich mich bei dir melde und wenn wir davon ausgehen, du hättest noch Kapazitäten, die du natürlich nicht mehr hast, wie läuft sowas dann bei dir ab?
Ja, also, ich bin ein Freund davon von einfacher Kommunikation. Das heißt, ich befürworte das immer sehr, wenn die Personen sich einfach bei mir auf WhatsApp am besten melden. Mit einer ganz formlosen Nachricht bekomme ich dann meistens so, hey, ich habe hier einen Hund, ich habe gesehen, du machst das und dieses, jenes Problem liegt vor. Und dann ist natürlich erstmal die Frage, welches Angebot passt da zu dem Hund oder zu dem Menschen. Ne? Hier aus der näheren Umkreis mache ich das meistens mit Einzelcoachings eher oder von weiter weg, was auch immer sehr gut ankommt oder läuft. Und dann auch das Thema Intensivcoachings, das ist im Prinzip so ein Zweitagesprogramm, da hat man dann 5 Stunden Training. Ja, das muss man natürlich dann erstmal klären, was da sein gut ranpasst. Und dann geht's weiter mit, dass ich erstmal so einen Fragebogen noch zuschicke. Also ein paar ganz lapidarer Vorabfragebogen. Ich bin jetzt nicht der Fan davon, dass ich da direkt 25 Seiten zuschicke, weil ich das gerne einfach so im 1:1 Gespräch kläre, die Fragen. Aber die wichtigsten Punkte halt, wie Rasse, Verletzungsabsichten des Hundes, was wurde bereits gemacht, was ist so ein bisschen der Wunsch oder die Idee auch dahinter des Hundehalters oder der Hundehalterin. Genau, wenn ich das dann habe, dann mache ich natürlich einen Termin irgendwie aus, dann bereite ich auch den Ersttermin vor. Also der Ersttermin, der besteht bei mir immer aus einer Verhaltensanalyse und einer Anamnese. Das ist ein 90-Minuten-Termin und da geht's halt dann genau darum, also ein paar Fragen noch zu klären, die so, ich sag mal, den ganzen Leidensweg auch irgendwie mitbeschreiben, aber auch immer sehr viel dahingehen und das ist halt für mich, also ich persönlich finde das einen wichtigen Punkt, so den Alltag ein bisschen herauszuarbeiten des Halters. Ne? Weil das Problem ist ja nicht nur, dass man dafür eine Lösung finden muss für das Thema, sondern dass man halt auch eine Lösung finden muss, die halt irgendwie mit dem Alltag vereinbar ist. Ja? Und auch das ist ja irgendwie dann mein Job in dem Moment. Deswegen machen wir das halt schon mal auch so mit alles in der Anamnese, dass wir da uns mal ein bisschen herantasten, wie könnte man denn das Training und die Lösung da integrieren. Und natürlich, was gibt's im Alltag für Punkte, über die wir eventuell nochmal sprechen sollten oder die umgestellt werden müssten? Ja, dann machen wir danach dann im Prinzip auch eine Verhaltensanalyse. Das bedeutet im Prinzip, dass ich mir verschiedene Situationen einfach anschaue. Das sind sowohl natürlich die auslösenden Situationen, weshalb der oder diejenige zu mir ins Training gekommen ist, sprich Hundebegegnungen oder Menschensituationen, aber der Großteil bezieht sich vor allen Dingen aber auch auf so verschiedene beziehungsthematische Situationen, die ich mir anschaue. Ne? Also wie ist denn eigentlich so die Beziehung zwischen Mensch und Hund? Weil das ist so ein bisschen auch, ja, ich sag mal, ein großer Teil meiner Philosophie dahinter, dass ich halt sage, ey, wenn ich meinem Hund irgendwie eine Lösung darbieten möchte und meinen Hund anleiten möchte, dann brauche ich halt als Grundbaustein da erstmal dahinter eine fundamentale, funktionierende Beziehung, die überhaupt gewährleistet, dass der Hund sich an mir orientiert, dass er meine Anleitung akzeptiert dahinter, die ich tue. Ne? Genau, und wenn wir uns das also angeschaut haben, dann sprechen wir da erstmal nochmal drüber in diesem Ersttermin. Meistens gibt's dann auch noch schon mal ein paar Hausaufgaben, was man zu Hause schon mal ein bisschen ändern könnte, anpassen könnte. Und dann geht's halt weiter. Intensivcoaching wird dann bedeuten, wir haben am Nachmittag direkt schon mal die erste auch wirklich Coaching-Einheit, wo wir uns dem Problem ein bisschen heranarbeiten. Oder bei den regulären Erstterminen ist es dann so, dass wir dann 2 bis 3 Wochen das erste Coaching, sage ich mal, könnte man das auch sagen, vereinbaren.
Jetzt ist Beziehung ein Wort, was wir alle kennen und was häufig benutzt wird. Was heißt Beziehung bei dir?
Also Beziehung bedeutet im Prinzip, ne, das kann man auch eigentlich mal aus der Menschenwelt mit betrachten. Wir haben ja irgendwie zu verschiedensten Menschen verschiedenste Beziehungen. Ne? Also ich habe zu meinem Partner eine Liebesbeziehung, ich habe zu unseren Nachbarn eine Beziehung, das ist aber keine Liebesbeziehung, hoffentlich, bei den meisten Menschen. Ich habe zu dir jetzt ja gerade auch irgendwie eine Beziehung, die halt darauf basiert, dass wir aus verschiedenen Gründen zusammengekommen sind oder aus verschiedenen Gründen miteinander interagieren. Ne? Und je nachdem, wie diese Beziehung ist, bringt das halt auch gewisse Eigenschaften mit sich. Bedeutet, auch wenn ich jetzt ein Kind hätte, zu dem habe ich auch eine Beziehung, aber es ist hoffentlich eine andere Beziehung als die zu meinem Partner. Und was man an dem Beispiel halt ganz gut erklären kann, ist, dass die Beziehung zwischen Mensch und Kind, ne, ja meistens so ist, dass ich meinem Kind Anleitung gebe. Ne? Ich halte das an der Straße fest, ich sage meinem Kind, ey, du darfst erstmal nicht mehr die Straße drüber rennen. Kommt einfach ganz einfach aus diesem Ursprung heraus, dass ich natürlich weiß, wo wir wohnen. Ich weiß um die Gefahren hier. Ich weiß, ich habe da natürlich einen Kompetenzvorsprung meinem Kind gegenüber. Das kann ich jetzt aber nicht gegenüber meinem Partner behaupten. Ne? Also wenn ich meinem Partner irgendwie da anleiten würde, als würde ich ein Kind anleiten, dann würde auch jeder sagen, hä, das ist aber komisch. Und dementsprechend müssen wir die Mensch-Hund-Beziehung halt auch irgendwie so betrachten. Und da ist es tatsächlich so, auch wenn ich ungern, und das ist ja auch mal ja zu Recht kritisch ist, den Hund mit einem Mensch zu vergleichen, es ist tatsächlich so gesehen wie eine Beziehung zwischen Mutter und Kind, könnte man jetzt sagen. Ne? Ich sag mal so vom Kompetenzvorsprung, den wir halt einfach hier haben in der Menschenwelt, den unsere Hunde halt einfach nicht haben, weil wir sind jetzt halt leider nicht in der Hundewelt. Ne? Ja, und da gibt's aber halt leider oder in den meisten Fällen, sag ich mal, die ich so sehe und betreue, ist die Ausgangslage, die man so feststellt, erstmal so, dass es quasi, in Anführungszeichen, die Beziehung zwischen Mensch und Hund eher so auf einer Ebene ist, ne? Also so, wie ich jetzt beispielsweise zu meinem Partner eine Beziehung hätte, von der Art und Weise, wie da untereinander kommuniziert wird, beispielsweise, ne? Mhm. Diskutiert wird. Über gewisse Punkte, die halt einfach vielleicht auch nicht diskutabel sind an dieser Stelle, ne? Weil halt da Autos fahren und da man überfahren wird. Ja, und das ist halt einfach so der Hintergrund Beziehung. Und Beziehung ist auch nichts, was sich jetzt über Übungen definieren lässt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ey, eure Beziehung ist ein bisschen schwierig, dann machen wir mal Übung A, B, C und dann wird er schon wieder. Sondern Beziehung ergibt sich halt daraus, wie ich mich im Alltag so verhalte, ne? Was ich ausstrahle, wo ich meinen Fokus drauf setze, wie ich mit gewissen Problemen umgehe. Das definiert alles so den ganzen Bereich Beziehung. Und das muss man natürlich erstmal so im Alltag leben und vor allen Dingen auch authentisch leben. Ne? Authentizität ist natürlich auch ein wichtiger Punkt dahinter.
Das ist ja super. Das heißt, wenn wir deiner Beziehungsdefinition folgen, dann hat der Hund relativ viel Spaß in seinem Leben, weil er sich um relativ wenig Dinge Gedanken machen muss.
Ja, ja. Genau, absolut richtig. Naja, ich sag mal so, ne, das ist gar nicht so verkehrt in dem Sinne. Ne? Es geht gerade auch, wenn wir dann nochmal in den Bereich Aggression denken, haben wir viele Hunde, die eine vermeidungsorientierte Aggression haben. Mhm. Die halt einfach mit Aggression auf Situationen reagieren, weil sie das Gefühl haben, für Situationen Verantwortung zu haben. Ne? Die dann auch nicht mehr in einer Situation sind, in der sie sich also ich sag mal neutral, bewertend mit einer Situation auseinandersetzen können. Und das ist natürlich dann der Punkt, der dahinter steht. Ne? Dass ich sage, ey, Hund, du musst dich um diese Situation gar keine Gedanken machen jetzt erstmal. Du kannst dich auch einfach mal zurücknehmen, beziehungsweise du sollst dich jetzt auch erstmal einfach nur zurücknehmen, weil es nicht dein Business ist, was dahinter steckt. Ne? Ich bin hier als Person diejenige, die ich habe die Verantwortung dafür, ich führe dich durchs Leben und ich gebe dir Orientierung. Sprich, der Hund kann dich da auch mal so ein bisschen drüber rausnehmen. Und das ist aber auch häufig genau das Problem, dass die Hunde das nicht haben, das Gefühl, dass sie sich mal rausnehmen können aus der Situation.
Super spannend. Wenn man dir zuhört, merkt man relativ schnell, dass der Part, an dem man ansetzen muss, wahrscheinlich nicht der Hund ist, sondern eher der Mensch, weil der seinen Verpflichtungen oder seinen Aufgaben nicht gut genug nachkommt.
Ja, also ich sage mal, man kennt ja immer so gerne auch den Spruch, ne, das Problem ist immer am anderen Ende der Leine. Ich hasse diesen Spruch wie Sau, weil, na klar, ist das Situation kacke und in vielen Fällen ist schon auch der Umgang, wie ich mit dem Hund umgehe, ein Faktor dafür, dass Scheiße entsteht. Ich hoffe, man kann in deinem Podcast genauso frei sprechen wie in unserem.
Super frei, super frei.
Okay, gut. aber es gehört natürlich auch ein gewisser Hund dazu, der natürlich diese Entscheidung getroffen hat, dass ich jetzt so zu reagieren oder so zu agieren, ne? Oder es ist ein Hund, der irgendwie eine Vorgeschichte hat, den ich irgendwie übernommen habe, ne? Dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ey, du bist jetzt schuld daran, dass der Hund so ist. Also für mich ist es immer so zwei Paar Schuhe, ja? Die da schuld dran sind oder wenn man schuld sagen möchte, ne? Mhm. Und auch das ist für mich ein Punkt, der wird immer, auch auf Social Media, natürlich immer zu Tode diskutiert. Ey, du bist jetzt schuld daran und das hast du alles falsch gemacht. Und da sage ich immer allzu gerne, ja, aber ist doch total egal letztlich für mein Training, wer jetzt daran schuld hat. Es geht ja jetzt nicht darum, was einmal war, sondern es geht ja jetzt darum, dass wir für das Problem irgendwie eine Lösung finden müssen. Na, also man verkopft sich auch immer, meiner Meinung nach, viel zu viel mit der Frage der Schuld dahinter. Das ist Zeit, die man verschwendet, um Sachen einfach zu ändern. Weil letztlich, ganz egal an welcher Seite der Leine das Problem ist, auf der Seite des Menschen muss die Lösung liegen.
Das mag ich. Auf der Seite des Menschen muss die Lösung liegen. Ich erlebe in meinem Alltag vermehrt seit 2-3 Jahren, dass Menschen nicht mehr bereit sind, in Konflikte mit ihren Hunden zu gehen und daher das Verhalten, ich sag mal in Anführungsstrichen, gutreden oder es im besten Fall wirklich nicht richtig einkategorisieren. Glaube ich aber nicht, weil ich glaube, wenn du deinen Hund kennst, weißt du ganz genau, warum der das da gerade macht. Und erlebt dann häufig so ein Gutreden und ach ja und nee. Und erlebst du das auch?
Ja. Also, naja, ich muss sagen, im Training, ja, da kommt es in der Verhaltensanalyse so manchmal vor, ne, wenn man sich so Beziehungssituationen anschaut, dass dann irgendwie dann heißt, ja, aber der hat ja jetzt hier nur, und das kennt er ja gar nicht, und das machen wir ja nie so, ne? Da muss ich schon auch manchmal so ein bisschen schmunzeln. Aber was das Problem betrifft, tatsächlich habe ich wenig Menschen, die dann tatsächlich sagen, ja, ja, die es entschuldigen so nach dem Motto, beziehungsweise gut reden. Ich meine, letztlich wären sie ja deswegen nicht da. Wo ich die Erfahrung mache, wo man da häufig mit konfrontiert wird, jetzt auch gerade vorhin wieder, ich muss so lachen, weil ich habe gerade erst wieder einen TikTok dazu gesehen, ist auf Social Media. Also da wird ständig irgendwie, sehe ich irgendwie welche Videos, wo es dann heißt, hier, krass, der Hund löst aus, aber der will mich beschützen, das ist ja super. Ja, also dass die Person auch kein Bewusstsein dafür hat, dass es ein Problem ist, geschweige denn sich erstmal selbst eingesteht, dass sie ein Problem hat und deswegen auch nicht bei mir im Training landet, das ist ja irgendwie klar, wenn sie sich so gut schönreden kann, zumindest auf Social Media.
Das Problem an diesem Schönreden ist ja nur, dass am Ende der Kette unter Umständen wirklich was Blödes stehen könnte. Nämlich eine Beschädigung bei Mensch oder Hund oder irgendwelchen Dritten auf jeden Fall. Oder im schlimmsten Fall für den Hund selbst, der ein Verhalten zeigt, was dann für die Gesellschaft nicht mehr tragfähig ist.
Ja, definitiv. Das ist immer so der nächste schwere Punkt, finde ich, in meinem Berufszweig. Man sieht ja so viel und man bekommt so viel mit von verschiedenen Hunden und Menschen, die jetzt nicht bei einem im Training sind. Die, wo man sieht, ey, es entwickelt sich in eine richtig falsche Richtung, also schon allein aufgrund der Einstellung, die die Person halt zu der Problematik hat, wo man natürlich dann gerne sofort hingehen würde und sage, ey, nee, mach das mal nicht, ne? Mache ich auch dann teilweise, dass ich dann sage, ich finde das ganz problematisch und den Leuten auch aufzeige, wo das alles hinführen kann, was die sich da schön reden. Aber ich mache halt auch leider häufig die Erfahrung, dass viele Menschen dagegen einfach immun sind oder so in ihrer Bubble einfach drin bleiben. Und das ist dann der Punkt, wo man sich auch leider, so schwer wie es einem fällt, finde ich, auch immer lernen muss, sich abzugrenzen. Und sich immer denken, komm, Clara, das ist jetzt hier nicht dein... Keine Energie und Zeit irgendwo reinstecken, wo du sowieso weißt, du beißt auf Granit.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich sehe die Hunde und ich denke mir so, ey, wir müssen nur das und das machen, dann wäre das Problem hier beseitigt und die hätte ein richtig geiles Leben. Glaubst du, das ist so ein Ding von uns Hundetrainern, dass wir so oft da hingucken und die Lösung eigentlich schon sehen und dann ja mit uns selber darum kämpfen müssen, dass es halt für das Gegenüber ja scheinbar nicht so leicht ist. Oder sie das Problem gar nicht haben, was wir haben. Erlebe ich auch total häufig. Für die meisten Menschen ist das Verhalten, was ich an ihrem Hund problematisch finde, gar nicht problematisch.
Ja, also zweiten Punkt auf jeden Fall. Das sehe ich jeden Tag auf Social Media so, wo ich problematisches Verhalten sehe und denke, oh Gott. Aber na, wie du schon sagst, das halt einfach nicht als problematisch empfunden wird. Ersteres so mit diesem Thema, man hätte die Lösung parat, finde ich tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, weil das natürlich letztlich auch immer nur irgendwelche Ausschnitte sind. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich hier ein Video sehe und sage, ich habe hier deine Lösung, weil da halt einfach für mich so ein bisschen dahinter so dieses ganze Verhaltensanalytische fehlt, so genauer einen Blick drauf zu werfen, die Leute kennenzulernen, den Hund kennenzulernen, dann hätte ich wahrscheinlich auch eine Lösung für den. Aber also mein erster Handlungsimpuls wäre einfach so dieses, ey, man sucht dir mal eine Lösung. Such dir mal einen guten Hundetrainer, der das mal anschaut, ne? Damit da auch wirklich mal was dahinter passiert. Aber ja, wie du schon sagst, diese Menschen sind halt einfach dann auch schwierig zu erreichen darüber. Ne? Also
Was ist deine Lieblingsaggression? Worüber freust du dich in Anführungsstrichen am meisten, wenn genau dieses Problem bei dir auftaucht?
Das ist eine wunderbare Frage. Das hab ich noch nie drüber Gedanken gemacht, was meine Lieblingsaggression so ist. Uff. Ich würde sagen, am spannendsten würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsaggression ist, aber mit am spannendsten ist so tatsächlich so dieses ressourcenbedingte Thema, weil das so für mich auch ganz, ganz häufig, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren sagen, es ist immer so, aber in den meisten Fällen tatsächlich meiner Erfahrung nach diese ganze Ressourcenproblematik halt tatsächlich ein Problem ist, was ich selten am Problemverhalten selber erarbeite. Also ich gehe jetzt da nicht hin und schmeiß den Hund einen Knochen hin und versuche mit dem darum zu kämpfen, das ist ja Quatsch. Also wenn man da mal so das Problem dahinter heraus kristallisiert hat, warum hat der Hund das Gefühl, er müsste hier Ressourcen verwalten, und das ist halt auch meistens mit Achtung eine Beziehungsthematik, die dahinter steht, dann kann man halt über ganz, ganz viele sehr simple alltagstechnische Sachen einen wahnsinnigen Unterschied schaffen in der Problematik, weil einfach dem Hund so ein bisschen der Hintergrund hinter dieser Ressourcenaggression darüber genommen wird.
Crazy, dass du das sagst. Ich hätte die Frage genauso beantwortet mit genau derselben Begründung.
Witzig.
Weil ich auch glaube, dass es nie um das geht, was er da gerade, ne, für sich beansprucht, sondern dass es ein ganz anderes Thema hat und darüber wird es nur deutlich.
Ja, genau. Ne? Die Ressourcenaggression hat halt einfach vor allen Dingen, also jetzt auch in unseren, bei unseren domestizierten Hunden, muss man ja zu sagen, ne, also häufig einfach einen Kommunikationsaspekt, weil keiner unserer hier lebenden, unterm Tisch schlafenden, dicken Hunde hat halt irgendwie, wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet, Sorge oder muss Sorge haben, dass ihm gewisse Ressourcen durch den Menschen, durch seinen Menschen vor allen Dingen, ne, also das möchte ich nochmal ganz deutlich dazu sagen, verwehrt werden und er dadurch irgendwie krasse essentielle Probleme hat in seinem Leben.
Welche weiteren Aggressionen gibt es so? Wenn ich jetzt hier zuhöre und bisher immer dachte, ja, so der Hund ist halt aggressiv und jetzt habe ich schon irgendwie so zwei verschiedene unterschiedliche, ja, es ist im Prinzip dieselbe Aggression, aber aufgrund von zwei unterschiedlichen Tatsachen. Was gibt es noch so?
Uff, also, die, ja, es gibt zum Beispiel territorial motivierte Aggression, ne? Es gibt, was haben wir denn noch? Die sozialbedingte Aggression, es gibt die vermeidungsorientierte Aggression, es gibt die Angstaggression, es gibt aus verschiedensten Formen die, ach, das hätte ich vielleicht noch nennen können bei spannendster Aggression, die automatisierte Aggression. also, na, auch da ist wieder so ein bisschen der Punkt dahinter. Das sind alles Oberbegriffe von Aggressionsbereichen. Und ich finde das tatsächlich immer auch ein bisschen schwierig, mit diesen Begriffen dann tatsächlich letztlich zu handeln, weil es natürlich, und das wird auch in jeder guten Literatur, sage ich mal, mit beschrieben, es halt häufig eine Mischmotivation dahinter ist. Ne? Man spricht ja von der ressourcenmotivierten Aggression oder halt von der territorial motivierten Aggression oder von der weiß Gott was Aggression, ne? Wo es dann aber heißt, ja, es sind aber alles immer Mischkombinationen oder es können Mischkombinationen daraus sein. Und dementsprechend versuche ich auch immer in meinen Coachings den Fokus nicht darauf zu lenken, dass wir dem Kind jetzt unbedingt hier diesen einen Namen geben müssen, sondern dass wir gucken müssen, welche Faktoren haben dazu geführt, dass dein Hund in dieser oder jener Situation dieses bedingte Aggressionsverhalten zeigt, beispielsweise. Ne?
Was glaubst du, woher kommt das, dass wir immer mehr Ding einen Namen geben?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, man möchte sich so ein bisschen in dem Moment auch Kontrolle beziehungsweise eine einfache Erklärung für Situationen geben, ne? Weil es ist dann leicht gesagt, dem Hund halt irgendwie einen Stempel zu geben, zu sagen, ey, ist halt ein ressourcenmotivierter Hund, der halt deswegen jetzt diese Aggression zeigt. Damit hat man halt am wenigsten schon mal, hat der Hund halt wenigstens schon mal irgendwie einen Namen dahinter, ja? Aber so wie ich es auch vorhin beschrieben habe, verliert man halt darunter so ein bisschen die Tiefgründigkeit des Ganzen. Trotzdem ist der Mensch natürlich irgendwie so aufgebaut, dass wir uns immer versuchen, irgendwie eine Erklärung mal schnell an die Hand zu holen. Und am besten noch mit einem Begriff, der da halt hintersteht.
Ja, gefällt mir. Du hast vorhin gesagt, in deinem Intensivcoaching sind das dann 2 Tage mit 5 Stunden. Mhm. Was ist realistisch, was man in dieser Zeit schaffen kann?
Das Problem ist auf jeden Fall gelöst nach den 2 Tagen. Nein, also das kommuniziere ich auch immer mit, ne? In diesen 2 Tagen. Können wir nicht davon ausgehen, also bei jedem Hund, dass dann auf einmal 180-Grad-Wende passiert ist. Und das ist auch nie im Training meine Absicht. Ne? Also das ist auch für mich immer ein wichtiger Punkt. Ich möchte kein Hundetraining anbieten, indem ich den Leuten sage, du machst jetzt das, das, das und das und das machst du auf die Art und Weise und dann wird das schon. Ne? Könnte ich mich natürlich dumm und dämlich mitverdienen. Sondern es geht mir darum, verschiedene Situationen vor allen Dingen anzuschneiden, durchzumachen, Konflikte auch mal aufzumachen, die Menschen darin anzuleiten, aber mit dem Ziel, dass die Leute halt ein Verständnis dafür haben, wie kann ich dieses oder jenes Konflikt angehen und welchen Hintergrund hat das Ganze. Wenn ich dann auch schaffe, ein Verständnis darüber zu schaffen, was die Beziehung damit zu tun hat, mit der Problematik oder wohin die Beziehung führen kann, dann schaffe ich es nämlich dann nachher auch, dass die Leute halt handlungsfähig sind in verschiedenen Situationen. Ne? Ich möchte denen einen vollen Werkzeugkoffer mitgeben. Und das schaffen wir nach dem Intensivcoaching. Also, dass die Leute auf jeden Fall für sämtliche Situationen für sich selber auch mal ableiten können, ey, vielleicht sollte ich da mal so rangehen, ne? Oder auch mal wieder so ein bisschen mehr Verständnis für die Situation bekommen. Natürlich, je nach Hund, muss ich immer dazu sagen, konfrontieren wir uns dann auch tatsächlich schon gerade am 2. Tag des Intensivcoachings mit den tatsächlichen Problemsituationen. Tatsächlich im Sinne von, deswegen haben die Personen sich hier gemeldet. Also sei es, wir gehen in Hundebegegnungen rein, wir gehen irgendwie durchs Dorf mal gemeinsam spazieren, was auch immer. Aber einfach nur, um den ganzen mal so ein bisschen einen Deckel drauf zu setzen. Zu sagen, so, guck mal, wir machen jetzt hier einen kompletten Spaziergang mal durch verschiedene Hundebegegnungssituationen. wo ich mich dann auch gerne mal im Hintergrund mit aufhalte, sondern nur noch so ein bisschen die Stütze des Ganzen bin und die Sicherheit vermittle, die da stattfindet. Und dann will ich aber auch halt auch sehen, und das ist beim Intensivcoaching auch meistens der Fall am zweiten Tag, dass die Leute halt einfach für sich selber handlungssicher sind. Auch da kann es mal sein, dass ein Hund nochmal auslöst, aber es ist ja erstmal nicht schlimm. Ne? Der erste wichtige Meilenstein ist einfach so dieses, okay, mein Hund macht hier gerade Scheiße, ich weiß, wie ich darauf einzugehen habe. Ich halte mal kurz fest, ich bin trotzdem handlungsfähig, ne? Weil auch das sagt so viel über die Beziehung aus. Also Beziehung ist halt einfach allgegenwärtig.
Ich habe einen lustigen Satz von dir gelesen, und zwar, Atme, ein bewusstloser Hundehalter ist nicht handlungsfähig.
Ja, ist richtig.
Das sagst du häufiger?
Ja. Und das meint halt auch genau das, ne? Viele Menschen, verständlicherweise, und ich fühle das natürlich auch, ne, durch die Geschichte mit meiner Hündin, die ich da hatte, die mich in sämtliche Gliedmaßen gebissen hat. Die sind halt in Situationen auch schrecklich angespannt, vergessen das Atmen, versuchen auch vor allen Dingen, und das ist die größte Fehlerquote, sie versuchen keine Fehler zu machen, verkopfen sich in den Situationen, ne, und auf einmal steht man da und kriegt gar nichts mehr auf die Reihe. Da kriegt man es nicht mal mehr auf die Reihe, auch mal einfach nur am Halsband kurz den Hund festzuhalten und mal gar nichts zu tun, in Anführungszeichen. Ne? Einfach mal die Situation darüber zu deeskalieren, dass man dem Hund halt einfach Handlungsspielraum nimmt. Und das macht tatsächlich dann für mich auch schon mal einen großen Unterschied, wenn ich merke, die Leute, die gehen einfach locker in Situationen rein, weil natürlich sie davor aufgebaut wurde, dass sie halt wissen, was sie tun können, ne? Ihre Handwerkzeuge in der Hand haben. Da merkt man auf einmal, oh hoppala, allein schon durch die Tatsache, dass ich weiß, was ich hier tun könnte und dass ich auch weiß, dass es jetzt kein Weltuntergang ist, wenn der Hund jetzt hier nochmal auslöst und mir das auch nicht unangenehm ist, ne? Das ist ja der nächste Punkt, werden Situationen auf einmal weniger scheiße als vorher.
Ja, bin ich bei dir. Wenn du irgendwas nicht beantworten willst, musst du das natürlich nicht. Aber ich hatte, glaube ich, noch nie jemanden hier, der von seinem eigenen Hund in alle Gliedmaßen gebissen wurde. Wie ist das, wenn der eigene Hund sich gegen einen stellt?
Ja, es ist gut, ist das. Nee, es ist nicht. Also, es ist auf vielerlei Hinsicht tut das weh, ne? Also, natürlich körperlich tut das sehr weh. Aber ich finde, den Schmerz, der fast noch schlimmer ist, ist vor allen Dingen der seelische Schmerz, der dahinter steht, ne? Weil man hat diesen Hund aufgenommen, man hat dem ein Zuhause gegeben, man möchte nur das Beste für diesen Hund. Und dann zu sehen, ey, der dreht sich um und beißt einen irgendwie in den Arm und verbeißt sich deine Situation, das tut einfach weh. Man ist halt natürlich zum einen gekränkt, man denkt sich auch dann natürlich das Thema, sich Vorwürfe machen, habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht da drin. Und klar, dieses Thema ungelenkte Aggression ist immer etwas, was ganz, ganz, ganz schlimm auch bei Social Media immer präsent ist, beziehungsweise da viel Reichweite bekommt, wenn man sowas postet, ne? Und dann denkt man sich natürlich, okay, krass, ich habe hier in diesem Fall richtig versagt irgendwie. Vielleicht hat der Hund es woanders besser. Dann kommt noch dazu das Umfeld, ne, natürlich, was dann das mitbekommt. Und da hat man natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, also in meinem konkreten Fall jetzt beispielsweise, habe ich diesen Hund aufgenommen, wobei alle Menschen gesagt haben, macht's nicht.
Okay.
Weil die mir schon bei der ersten Besichtigung ins Bein gebissen hat, so, ne? Und ich sag dann halt so gesagt, nee, ich will aber und ich finde die toll und das wird schon. Und dann bekommt das eigene Umfeld mit, wie es halt nicht toll ist, sondern der Hund halt dich richtig übel verletzt, man auch mal irgendwie ins Krankenhaus muss deswegen. Und dann schämt man sich auch irgendwie so ein bisschen natürlich dafür, ne? Also das ist schon ein schlimmes Thema, was bestimmt einige Betroffene fühlen.
Wie verliert man nicht das Vertrauen in den Hund?
Ja, Vertrauen ist an dieser Stelle natürlich ein großes Wort, ne? Das auch immer reichlich diskutiert wird, oder ich auch reichlich diskutiere. Weil der Punkt ist, also bei meiner Hündin jetzt speziell ist ja mit dieser Gendefekt, der halt dafür sorgt, dass sie diese Wutausbrüche bekommt, ne? Deswegen sage ich auch immer, ich kann diesem Hund nicht vertrauen. Also, dass ne, da irgendwie mal ihre Synapsen wieder in eine falsche Richtung schießen und diesen Wutausbruch bekommt, das kann halt einfach passieren. Vertrauen würde nämlich für mich bedeuten, ich gehe in sämtliche Situationen mit der rein und ohne Maulkorb und ja, sag, das wird schon oder lass die Leine los, was auch immer. Das wäre für so einen Hund ein absolut Fehl am Platz, ne? Ähnliches Thema haben wir auch bei Hunden mit ungelenkter Aggression, wenn wir über sogenannte Flashbacks auch sprechen, ne? Also ein Hund, der schon mal auch übel gebissen hat und auch gezielt man vielleicht auch mal gebissen hat, da das beste Training, was dahinter steht. Und wenn der Hund seit 3 Jahren nichts mehr gemacht hat und einfach nur noch ein Feini ist, kann halt passieren, es kommt diese eine Situation, der Hund hat ein Flashback. Also ich finde, Vertrauen an dieser Stelle ist immer auch eine sehr romantisierte Vorstellung, wenn wir dann tatsächlich von Hunden sprechen, die eine dolle Beschädigungsabsichten hatten. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man den Hund weniger liebt oder dass man nur noch Situationen meidet. Ne? Man muss natürlich dann irgendwann den Punkt erreichen, den man sagt, ich traue mir das aber trotzdem zu. Na, ich vertraue vielleicht meinem Hund in der Situation nicht, aber ich vertraue mir. Oder ich vertraue uns in Bezug darauf, dass ich weiß, wie ich vorzugehen habe, wenn dieses oder jenes passiert.
Glaubst du, dass die besten Trainer die sind, die sowas selber durchgemacht haben, weil sie neben der fachlichen Expertise auch einmal dann diese Emotionen mit durchlaufen sind und daher Kunden, Kundinnen einfach besser verstehen können?
Ja, also ich glaube tatsächlich, der beste Trainer, das gliedert sich für mich immer in verschiedene Bereiche ein. Also es gibt fachlich wahnsinnig gute Hundetrainer. Mhm. Es gibt aber dann natürlich, Hundetraining ist nicht nur fachlich toll sein, sondern halt auch dieses Menschliche, was dahinter steht. Und um das zu verstehen, was da in den Menschen vorgeht, wenn sowas ist, dafür finde ich schon, muss man halt irgendwie das schon mal auch gefühlt haben oder erlebt haben, ne? Also mir zum Beispiel fällt das halt überhaupt nicht schwer, den Leuten abzunehmen, wenn die vor mir stehen und wirklich den Tränen in den Augen haben wegen der Situation, weil ich selber so dastand, ne? Und dann ist auch mit für mich ein wichtiger Punkt, gerade bei solchen Hunden, dass man halt dann häufig, und das war auch bei mir der Fall damals, als ich da mit meiner Hündin verschiedene Weiterbildungen gemacht habe, da heißt es halt von den Trainern, ja, jetzt guckst du halt im Alltag drauf, dass das nie wieder passiert und machst dieses und jenes. Und ich habe es versucht, ja, mit meinem Hund das alles so schön durchzusetzen, wie das da gelaufen ist. Aber mit so einer Hausnummer Hund kannst du halt nicht immer 24/7 abliefern. Ne? Du kannst nicht immer 100% geben, weil das halt einfach körperlich und mental eine ganz andere Hausnummer ist, die dahinter steht. Und auch das, finde ich, ist etwas, was von vielen Menschen oder Hundetrainern und HundetrainerInnen unterschätzt wird, die wenig Erfahrung haben damit, wie es tatsächlich ist, mit so einem Hund zu leben.
Das gefällt mir. Das heißt, man muss einen gewissen Prozentsatz an Fehlern sofort mit einkalkulieren und der muss total okay sein.
Was meinst du jetzt?
Naja, weil du sagst, man kann nicht 100% mit diesen Hunden im Alltag immer abliefern.
Ach so. Mhm.
Das heißt, es muss mir sofort klar sein, da werden Fehler passieren. 5 Stück in der Woche, keine Ahnung, ganz egal. Und darüber darf ich mich gar nicht beschweren, sondern das ist ganz normal. Das ist das Normal.
Ja, natürlich, ne? Es geht halt vor allen Dingen auch erstmal so darum, mit so einem Hund hat man halt viel Diskussion im Alltag. Also wenn ich wollte, könnte ich mit so einem Hund natürlich an jedem Punkt um alles diskutieren. Die sind ja dann, meistens haben die halt auch so ein gewisses charakterliches Kaliber mit sich da, ne? Und da gibt's halt einfach viele Hundetrainer, die sagen, ja, dann wird das jetzt halt auch einfach alles diskutiert. Du musst halt einfach konsequent sein in allem, was du willst und im ganzen Alltag, ne? Oh, da sage ich dann immer, ja, jetzt hast du aber mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Wenn ich hier nur noch 24/7 am Diskutieren bin, dann bin ich danach ein psychisches Wrack einfach nur noch. Na, und da muss ich halt vor allen Dingen dann in der Lage sein, als Hundetrainer irgendwie nicht unbedingt Kompromisse zu schaffen, aber andere Herangehensweisen zu schaffen. Na, dass ich vielleicht nicht um jeden Punkt immer diskutieren muss, sondern bei Hunden, wo ich einfach viel Diskussionsgrundlage habe oder aber auch Diskussionen habe, die gefährlich sein könnten mit solchen Hunden, muss ich mir halt einen Plan machen. Welche Konflikte geben wir jetzt erstmal an? Welche stellen wir hinten an? Und bei den Konflikten, die wir hinten anstellen, wie stellen wir diese hinten an? Ich kann die natürlich nicht einfach so stehen lassen und sagen, ja, das ist jetzt mal egal. Na, auch dafür brauchen wir natürlich irgendwie ein Handlungsmuster, wie ich damit umgehen könnte, was aber darauf basiert, dass ich nicht mit meinem Hund in eine 1-zu-1-Diskussion immer gehe. Das macht Mensch und Hund letztlich einfach kaputt, wenn der ganze Alltag nur noch aus Diskussionen besteht.
Ich glaube, dass du gerade richtig vielen Menschen richtig geholfen hast mit dem, was du gerade gesagt hast.
Choose your battles wisely, sage ich immer.
Ja. Geht es darum, in unserem Beruf auch mal Druck wegzunehmen?
Ja, ganz, ganz viel, finde ich. Also tatsächlich, ich habe jetzt auch hier gerade aus meinem Hundetrainerleben ganz aktuell auch wieder einen Fall von einer Person, die auch ein ganz, ganz, ganz furchtbares Problem mit ihrem Hund hat. Wo der Hund auch gegen sie geht in verschiedensten Situationen. Und da war zum Beispiel ein Punkt, also das war einfach so verfahren, mental und emotional, was dahinter stand. Ne? Da kannst du natürlich auch nicht jetzt einfach anfangen zu arbeiten. Da musst du halt erstmal gucken, wie schaffe ich denn jetzt überhaupt mal wieder irgendwie wie kriege ich denn die Ressourcen des Menschen wieder aufgeladen? Ne? Und da sah die erste Stunde erstmal nur so aus, dass wir halt überlegt haben, wie können wir denn den kompletten Alltag einfach mal als Gas rausnehmen? Was machst du in Situation A, was machst du in Situation B? Was alles darauf hinauslief, dass tatsächlich, das können sich alle ZuhörerInnen mal festhalten, 4 Wochen lang keine Diskussion zwischen Mensch und Hund stattgefunden hat. Keine einzige.
Crazy.
Damit einfach da sowohl Mensch und Hund sich nochmal kurz neutralisieren konnten, bevor man dann sagt, so und jetzt in der nächsten Stunde kategorisieren wir das Ganze und gehen da mal planmäßig ran. Welche Diskussion führen wir, welche handeln wir erstmal nur, managementtechnisch, ne?
Erklär das gerne kurz, was managementtechnisch heißt. Ich glaube, dass es nicht jedem klar ist.
Ja, das bedeutet beispielsweise zu sagen, wenn ich einen Hund habe, der, keine Ahnung, bei Besuch beispielsweise an die Tür rennt, ne, dann wäre das ja schon mal eine erste ganz tolle Diskussionsgrundlage, wo dann viele Leute hingehen und sagen, naja, jetzt diskutierst du halt immer darum, dass der Hund auf der Decke bleibt und machst hier einen körpersprachlichen Hokuspokus und die Leute müssen halt einfach 25 Stunden vor der Tür warten, bis die Tür aufgemacht wird, bis es fertig diskutiert ist. Oder aber du gehst halt mal ganz kurz hin, machst mal kurze Leine an den Hund, bindest den mal ganz kurz da hinten an, holst seinen Besuch rein, setzt den hin, machst einen Hund los, fertig, ne? Das wäre so der erste Punkt, wo ich sage, natürlich will ich nicht, dass mein Hund an die Tür ranrennt. Ich habe aber vielleicht auch gerade einfach keinen Bock, keine Zeit und keine Buntstifte mit meinem Hund zu Tode zu diskutieren. Da muss ich halt gucken, ich kann mein Ziel trotzdem durchsetzen, auch ohne, dass da eine Diskussion dahinter steht. Ne? Oder aber auch das Thema, wenn ich mit meinem Hund, der hochgradig sich immer gegen mich wendet, wenn ein Blatt runterfällt, wenn ein Mensch uns entgegenkommt, wenn ein Hund auf mich zugestürmt kommt. Natürlich ist es nicht das Ziel zu sagen, wir gehen es einfach nicht mehr vor die Tür, weil dann haben wir keine Diskussion. Aber es wäre dann beispielsweise eine Maßnahme zu sagen, mit so einem Hund, packst du ins Auto, fährst irgendwo hin, machst eine 20 Meter Schleppleine dran ans Geschirr, machst du da hinten an die Anhängerkupplung fest, lest ein Buch auf der Wiese. Na, der Hund kann da ja 30 Minuten hin und her und man kann auch mal ein bisschen coole Sachen mit dem Hund machen. Dann packt man den wieder ein und fährt nach Hause. Ja, also es ist relativ banal. Und was dem Ganzen natürlich immer so ein bisschen mit im Wege steht häufig oder wo es dann manchmal so ein bisschen die Punkte gibt, wo man drüber sprechen muss, ist dann tatsächlich eher so der Drang des Menschen zu sagen, nee, ich will jetzt aber jeden Punkt hier diskutieren und mich hier 3 Kilometer durchs Dorf streiten mit meinem Hund. Wo man natürlich dann auch erstmal erklären muss, ey, guck mal, es macht auch ganz, ganz viel mit euch, ja, als Grundlage, wenn du einfach mal ganz bewusst auch die Entscheidung für dich triffst, nee, um diesen Punkt diskutiere ich jetzt einfach mal nicht. Na, das hat ja schon auch krassen kommunikativen Aspekt, das einfach mal zu tun.
Jetzt haben wir, wenn man ein bisschen zuhört, schon viel so im Subtext von deiner Philosophie gehört. Wie würdest du deine Philosophie beschreiben?
Das ist immer schwierig zu sagen. Ne? Auch da, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, beim Thema Aggressionsform, gebe ich dem Kind ungern Namen. Ne? Ich würde mich jetzt auch nicht irgendwie, also rein positiv oder keine Ahnung, strafpositiv nennen oder sonst irgendwas, wie es so viele HundetrainerInnen machen. Meine Philosophie hinter Hundetraining ist halt einfach auf Grundlage von Kommunikation. Na, weil das bringt natürlich mit Kommunikation Bedarf Beziehung, Kommunikation Bedarf ein Ja, aber genauso auch ein Nein. Also ich sag mal, es ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr lockeres, aber auch vor allem mal auf dem Boden gebliebenes Konstrukt. Ne?
Ist das etwas, was uns heute in der breiten Masse so ein bisschen verloren gegangen ist?
Absolut. Also auch da. Ne, ich bin ja bekannter Social-Media-Kritikerin bald schon. Zumindest in unserem Podcast kriege ich immer Nasenbluten und muss mir Tampons in die Nase stecken, wenn ich darüber nachdenke. Weil da bildet sich halt einfach das am meisten ab. Ne? Man bekommt ja unfassbar viel mit von anders arbeitenden Menschen, was man sonst nicht mitbekommen würde, wenn man kein Social-Media hätte. Und was ich da immer kritisiere, ist halt so dieses krasse, wir müssen uns für einen Punkt positionieren. Wir müssen entweder sagen, wir sind rein positiv oder wir müssen sagen, wir sind Aversivler, wie man so gern dann auch genannt wird. Ne? Dann noch dieser Punkt dahinter, ja, es gibt nur eine, meine einzigartige Herangehensweise, die funktioniert. Bestenfalls gebe ich dem Ganzen noch einen Namen und lasse es mir patentieren, damit es auch kein anderer mehr machen darf, ohne mir Geld zu zahlen. Also, das finde ich schon übel. Ist halt einfach zu fest, ne? Was da alles passiert. Und das, wir hatten ja vorhin auch mal eingangs so ein bisschen gequatscht, ne, kurz angeschnitten, ist tatsächlich für mich auch mit ein Grund, warum es so viele Probleme gibt überhaupt. Weil natürlich ich als Hundehalterin jetzt, wenn ich mich jetzt auf Social Media anmelden würde und ich sehe 35 Reels davon, 17 rein positiv und, keine Ahnung, 18 strafbasiert und dann noch diese Übung musste machen und diese Übung musste machen, da stehst du halt erstmal da und sagst ja, okay, was mache ich denn jetzt? Na, das ist ja einfach nur verunsichernd, was da passiert. Und was viele Menschen halt da verlieren zwischen der ganzen Positionierung und Ausrichtung, ist das ganz eigene Bauchgefühl für Situationen. Ja, und ich würde auch sagen, daraus besteht häufig mein Beruf, nicht den Leuten unbedingt etwas ganz brandaktuell Neues beizubringen, sondern den halt einfach mal wieder zurückzuführen zu ihrem eigenen Bauchgefühl für Kommunikation.
Ja, crazy. Gefällt mir. Jetzt frage ich mich nur gerade, wenn du dich zu keiner Bubble dazu orientierst, dann hauen ja alle auf dich drauf.
Ja, von allen Seiten. Ja, nee, es ist halt tatsächlich, ja, also ich gehe offen damit um, dass ich auch Strafen anwende. Ne? Also es lernt theoretisch.
Also ja, nur damit du hier nicht alleine stehst, ich auch.
Ja, okay, ja. Gut, schön. Sonst wäre ich jetzt auch einfach hier rausgegangen.
Ah, ja.
Ja, genau. Nee, also ich finde, dann hast du vielleicht die Erfahrung auch schon mal gemacht, ne, in dem Moment, wo man offen dazu steht, dass man Strafen anwendet, macht man sich natürlich schon mal direkt zur Zielscheibe. Hm. Und was halt die meisten Leute nicht verstehen wollen, ich, und ich gehe mal davon aus, du auch, ne, wir machen das ja nicht, weil wir da Spaß dran haben. Und wir machen das auch nicht ausschließlich, um Gottes Willen. Mhm. Für mich ist das schönste Hundetraining dieses, wo ich das nicht machen muss, wo ich einem Hund nicht strafen muss. Dann ist das toll, es macht Spaß, mache ich auch am liebsten. Ne? Aber es geht halt einfach nicht. Und ich werde tatsächlich selten von Aversivlern, wenn man sie denn mal so nennen möchte, angegangen, als eher von den Positivlern, wie sie sich nennen oder genannt werden, keine Ahnung. Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Ich habe halt das Gefühl, also das aber kann auch sein, dass es einfach so ein bisschen kognitive Verzerrung meinerseits ist, dass diese Menschen durchaus aggressiver sind auf Social Media und nicht so ganz positiv, wie sie mit Hunden arbeiten.
Ah, gefällt mir auch schon wieder. Warum anders? Alle, die ich kenne, die in dieser Balance arbeiten, erzielen in der Regel sehr gute Ergebnisse. In dem Moment, wo ein Extrem, und das kann sowohl das eine als auch das andere sein, überwiegt, stimmt das Ergebnis nicht mehr. Warum schaffen wir es nicht, in der breiten Masse das anzuerkennen, dass die Kunst immer eine Balance ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir ja jeden Tag. Wenn ich darauf irgendwie eine Antwort hätte oder eine Lösung dafür hätte, ich würde sofort irgendwie einen Angriff nehmen, dass das endlich mal aufhört, diese Scheiße da mit diesem Gegeneinanderarbeiten und dieses krasse Positionieren. Der Punkt ist halt einfach, dass dieses rein Positive vor allen Dingen, das klingt halt geil. Ne? Also jeder Hundehalter, wir wünschen uns ja für unsere Hunde nichts anderes als einfach einen harmonischen Umgang miteinander.
Total.
Und das ist ja letztlich das, was halt auch da ständig suggeriert wird. So dieses, wow, toll, da wird nur gekuschelt und mit Leckerlis und Spielzeug rumgeworfen und keine Ahnung. Ja, also und viele Menschen haben halt verfolgen halt auch einfach so selber für sich diese Ideologie. Ne? Und es ist jetzt tatsächlich ein bisschen, vielleicht gibt es ein paar Kommentare, aber ich habe auch tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, dass viele dieser Menschen selber auch konfliktscheu sind, ne? Wie du es vorhin auch schon mal angesprochen hast. Ne? Also diese Ideologie, die sie auf Hundeerziehung niederwälzen, ist im Prinzip so ein bisschen das, was sie sich selber für sich wünschen würden. Ne? Dass wir einfach keine Konflikte mehr haben, dass alles feini ist. Und das wird halt irgendwie auf Krampf versucht, auf den Hund umzumünzen, was dann natürlich auch so weit geht, bis es dann meiner Meinung nach auch an Tierquälerei grenzt, was man da versucht bei den Hunden auszuleben, weil man es selber nicht hat, so.
Bin ich auch wieder zu 100% bei dir. Mein Punkt daran ist einfach so, also mich überzeugt ein Ergebnis und natürlich blendet ein Ergebnis nicht den Weg aus. Ne? Und das spielt ineinander. Aber ich denke mir halt so, in jeder Interaktion, egal ob zwischen Mensch und Tier oder Mensch und Mensch, die wirklich erfolgreich ist, muss es ja auch Kritik geben dürfen. Beziehungsweise gibt es ja Kritik. Und wenn wir Strafe jetzt durch Kritik ersetzen, oder wie, ne, ist ja auch alles nur Wording, sprechen wir, glaube ich, auch immer von den falschen Dingen. Niemand spricht hier davon, den Hund irgendwie in die Wand zu werfen oder sonst was. Ja. Sondern es ist ja das, was ich da als Strafe beziehungsweise als Kritik anwende, ist ja das Entscheidende.
Absolut. Ja, das ist ja auch, genau wie du sagst, halt einfach häufig missverstanden. Also nicht nur die Tatsache, dass viele Positivler, die mich da unter meinen Beiträgen anfauchen, meinen, dass ich nur mit Strafen arbeite. Nee, liebe Leute, ich mache auch sehr viel oder hauptsächlich eigentlich positiv verstärkend. Sondern auch die Tatsache, dass halt eine Strafe immer direkt gleichgesetzt ist mit, keine Ahnung, als würde ich jetzt dem Hund 500 Wasserflaschen auf den Kopf hauen und gleichzeitig noch ein Stromhalsband auslösen. Das ist ja Quatsch. Also, was so ein Hund als Strafe ansieht, ne, ist ja tatsächlich so vielschichtig und das kann so kleine Dinge sein, dass, und das ist ja mit auch ein Streitpunkt, viele Positivler sich gar nicht bewusst sind, dass sie durchaus Strafen anwenden.
Yes.
Es ja. aber nicht so sehen oder es nicht so empfinden oder nicht so nennen. Keine Ahnung, ja. Aber nee, wenn man da offen damit umgeht, dann heißt das mal irgendwie, keine Ahnung, Gießkanne auf Köpfe haut.
kleiner Funfact an der Stelle. Wird hier noch Thema werden. Hat zugesagt, freue ich mich total drauf auf die Aufnahme.
Oh, cool. Bin ich gespannt, ja. Ich freue mich auch, ne? Das ist auch ein Punkt. Ich freue mich immer, oder ich würde mich freuen, über mal auch einen schönen Austausch miteinander.
Ja, warum glaubst du, ist das nicht möglich?
Es ist einfach viel zu emotional aufgeladen, was da stattfindet, meiner Meinung nach. Na, eben aufgrund der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass viele Positivler, die sich auch so darstellen und das im Internet preisgeben, dass es halt einfach deren Life-Goal ist, dass das ganze Leben einfach nur schön ist oder nett ist zu einem. Ne? Und mit der Tatsache, das kann ich Ihnen ja nicht mal verübeln, keine Ahnung, der ein oder andere Positivler mag vielleicht tatsächlich denken, dass Strafen heißt, wir fügen Schmerzen zu. Ne? Und natürlich ist das natürlich dann in dem Moment so emotional aufgeladen bei diesen Menschen, dass halt so eine richtig sachliche Auseinandersetzung halt einfach schwer möglich ist. Das ist schon, ich habe es ja auch schon ein paar Mal versucht, mich da zu unterhalten. Ne? Mhm. Und schon nach dem ersten Satz fliegt hier mir halt irgendwie irgendeine Kindheitstrauma um die Ohren, was ich wohl gehabt haben muss in meiner Kindheit.
So, und jetzt deine einmalige Chance zu sagen, hattest du eins?
Ich hatte kein Kindheitstrauma in meiner Kindheit, nein.
Ich finde es ganz spannend. Ich habe gerade mit der Sarah Fink aufgenommen und jetzt kann man sich darüber streiten, wie sachlich korrekt das ist. Aber die hat mal 20.000 Euro in die Mitte geworfen und hat gesagt, wenn ihr jemand zeigen kann, wie das ausschließlich positiv geht, wäre sie bereit, diese 20.000 Euro derjenigen zu geben oder es für einen guten Zweck zu spenden, glaube ich. Sie sagt, das hat sich leider bis heute keiner gemeldet.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch damals mitbekommen. Fände ich cool. Ich würde auch nochmal 1.000er drauflegen.
Oh, das könnte jetzt hier so ein neues Ding werden. Ich sammle von Folge zu Folge.
Ja, genau.
Woran liegt es deiner Meinung nach? Sie ist ja nicht die Erste, die es so provokant formuliert hat, aber ich weiß von mehreren, die gesagt haben, ey, wenn es mir irgendeiner zeigen kann, kommt doch bitte vorbei, das wäre das Allergeilste auf der Welt, wenn mir irgendjemand zeigen kann, wie wir ausschließlich positiv zu demselben Ergebnis kommen. Warum kommt dann keiner?
Falls keiner kann. Also, ja. Banal gesagt, es tut mir leid an der Stelle, aber es ist einfach auch, es ist, also, was heißt nicht kann, mag nicht nur unbedingt bedeuten, dass sie das nicht hinkriegen, auf rein positiv, beziehungsweise doch eigentlich schon, aber ein rein positiver Umgang ist halt einfach nicht möglich. Es geht nicht. Ich könnte dir, wenn jetzt hier jemand reinspaziert kommt und sagt, er macht jetzt eine Stunde Training mit meinem Hund, wahrscheinlich nach 5 Minuten hätte mir die erste Strafe auf den Tisch, die halt nicht so benannt wird.
Ja. Ja. Das Auslassen von Füttern oder was auch immer.
Whatever. Ne? Ja, mein Hund beispielsweise, er mag das auch nicht, wenn ich mit meinem Kugelschreiber den hier mache. Das findet er blöd. Er ist ein bisschen geräusch-edgy. Das heißt nicht, dass er jetzt in Angst und erlernter Hilflosigkeit gerade in der Ecke verkümmert. Aber es sind halt so kleine Sachen, ne?
Wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen, wie würde die perfekte Hundeszene aussehen?
Ach. Die perfekte Hundeszene würde für mich so aussehen, dass wir aufhören, uns in irgendeiner Richtung festzufahren und zu positionieren. Einfach mal wieder so ein bisschen back to the roots drüber nachdenken, wie Kommunikation eigentlich aussieht. Den Hund als das, was er ist, und zwar soziales, lernfähiges Lebewesen wieder wahrnehmen und uns da nicht verkünsteln drin. Und halt auch einfach verstehen, also gerade auch das Thema, ne, dass da kein Konkurrenzdenken mehr herrscht zwischen verschiedenen Hundetrainern, HundetrainerInnen, dass man sich einfach sachlich miteinander austauschen kann, ehrlich miteinander austauschen kann. Und was für mich auch mit dazu gehört, ist, dass man sich auch abgrenzen kann, wenn man halt einfach Sachen sieht von anderen Menschen, wo man denkt, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht. Das ist ja der nächste Punkt, wo dann Hundetrainer untereinander übereinander herziehen und irgendwelche Beiträge posten, teilen, drauf reagieren, um den anderen fertig zu machen. Ich bin ja auch immer ein bisschen leid, wo ich denke, warum denn? Das haben wir doch alle nicht nötig, so eine Scheiße, ne? Ich glaube, das wäre perfekt. Und das würde so vielen Menschen und Hunden einfach helfen, wenn man allein das schon auch in Social Media so leben könnte.
Warum können wir das nicht? Jedem, dem ich hier die Frage stelle, antwortet mehr oder weniger dasselbe, was du gerade gesagt hast, und oder wünscht sich dasselbe. Warum sind wir da nicht?
Tja, also ich muss ehrlich sagen, wenn es vielleicht ein bisschen provokant klingt, aber die Menschen, die das nicht hinkriegen und das nicht können, sich so dementsprechend einfach auch auf andere Sachen einzulassen und hintereinander zu stehen, anstatt sich voreinander im Weg zu stehen, das sind für mich Menschen, die in ihr Training ganz, ganz wenig Selbstwertgefühl haben wahrscheinlich. Weil es mir da tatsächlich so ein bisschen immer so dieses Konkurrenzgedanke dadurch geht. Ich bin der Beste, das, was die alle machen, ist übrigens alles scheiße. Und ich sage euch auch, warum das alles scheiße ist. Also für mich schwingt da immer so das Gleiche mit. Und wenn ich das nötig habe, um selber besser dazustehen, dann habe ich es offensichtlich auch nötig, das zu tun. Oh, ich krieg viele Hate-Kommentare jetzt.
harter Cut, anderes Thema. Du machst teilweise sehr, sehr lustige Reels auf Instagram. Du hast gerade gezeigt, wie es einer Hundetrainerin geht, die auf einer Party sitzt und ihr Freund erzählt, dass man Hundetrainerin ist.
Mhm, genau. Ja, das ist für mich so ein bisschen mit der Punkt, ne? Ich mache ja fast ausschließlich so Videos, wo ich irgendwas lustig darstelle, irgendwas überspitzt darstelle oder sarkastisch darstelle, ironisch darstelle, was auch immer. Und das hat halt verschiedene Gründe. Zum einen finde ich halt, dass dieses ganze Hunde-Bubble-Social Media, die ist halt einfach überflutet mit Leuten, die halt Anleitung geben für Situationen, irgendwas ne, zeigen und so weiter und so fort. Das ist ja auch schön und gut, das ist alles super. Ich finde das auch toll und gucke mir so Content gerne an. Aber mir fällt dann auch so ein bisschen so dieses, dass man auch mal über Sachen lachen kann. So, ne? Wenn der Hund auf einmal dem Menschen hinterher rennt, weil er gemaßregelt wird. Natürlich ist das scheiße, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? Mhm. Aber so einfach mal, dass man mal so drüber schmunzeln kann, beziehungsweise, was ich auch immer mit initiieren möchte, ist, dass ich den Leuten halt nicht eine Lösung präsentiere und sage, dein Hund darf niemals auf dem Tisch sitzen, sonst dominiert er dich, sondern die Leute vor allem zum Nachdenken anrege. Ne? Wenn die das sehen und dann denken, hä, das ist irgendwie komisch, was da gerade gemacht wird. In dem Moment denk mal drüber nach. Und das ist für mich so ein bisschen auch das, was ich im Hundetraining verkörpern will, dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Du selber drüber nachdenken. Nur dann kann ich davon ausgehen, dass es auch verstanden wurde oder die Message dahinter ankam.
Wird's verstanden, wenn du diese Videos online stellst?
Nein, nein, nein. Also ich muss sagen, ich bin richtig glücklich. Ich liebe meine Community, die jetzt inzwischen aus 25.000 Leuten besteht, die ungefähr gleich bescheuert sind wie ich und meinen Humor teilen.
Crazy.
Aber es gibt natürlich immer, auch das Video jetzt beispielsweise ist viral gegangen oder das mit dem Tisch eben auch, ne, mit dem Alpha-Tisch, das ist richtig viral gegangen. Und dummerweise wurde es mir auch in Facebook ausgespielt. Und da sind natürlich auch viele Menschen dabei, die es halt nicht richtig einordnen können. Ich bin auch immer ganz stolz auf meine schauspielerischen Künste, weil viele Menschen dann auch denken, ich meine das ernst, was da passiert. Und mich dann auf Teufel komm raus beleidigen. Aber auch das freut mich irgendwie, weil dann denke ich mir auch so, ja, okay, wenn du es ernst meinst und mich dann scheiße nennst, du hast einen Grund dafür. Wenn du denkst, das meine ich ernst, ist das scheiße, richtig, ne? Ja, also es gibt nicht nur Menschen, die das verstehen. Es gibt auch genug Menschen, die den Spaß dahinter nicht verstehen. Und die Gefahr muss man bald einfach reingehen.
Gehört das für dich heute zum Hundetrainer-Dasein alles irgendwie dazu? So Podcast, Instagram? Glaubst du, wir müssen all das bedienen?
Naja, Podcast weiß ich jetzt nicht. Das muss. Das mache ich ja und Kai auch beispielsweise hauptsächlich so aus Spaß. Aber Social Media ist schon ein richtig wichtiges Ding geworden, finde ich. Also es betrifft jetzt nicht den 60-jährigen Dieter, der seit 50 Jahren seine Hundeschule in Tittistetten hat oder keine Ahnung. Der wird wahrscheinlich lokal gesehen einfach seine Zugänge haben und seinen Kundenstamm haben. Aber heutzutage ist halt, ich sag mal, Social Media auch das neue, keine Ahnung, Flyer auslegen, Werbung schalten irgendwie auch. Ne? So kommen ja die Leute letztlich auf dich, sehen dich durch die Art und Weise, was für Videos du machst. Connecten sie mit einem, kann sie gucken, auch auf persönlicher Ebene, matcht das oder matcht das eher nicht. Also ich finde schon, ich rate immer jedem dazu, der Hundetrainer oder Hundetrainerin werden möchte, dass man auch das mit Social Media dann drüber bespielt, weil, ja, also meine meisten Leute, ich habe ja die meisten von sonst wo, die angefahren kommen, weil die halt durch Social Media auf mich kamen.
Besteht dabei nicht die Gefahr, dass ich mich mehr darum kümmere, ein guter Content Creator zu sein, als ein guter Hundetrainer?
Auf jeden Fall. Auch das bekommt man immer mal mit, dass da, ich sag mal, der Fokus falsch gelegt wird. Ne? Dass ich mehr Zeit und Aufwand da rein projiziere in diese Content-Erstellung, keine Ahnung was. Und damit so ein bisschen auch rechtfertige, ja, ich bin ein guter Hundetrainer, weil meine Videos kommen gut an, weil ich habe krass viele Leute bei mir, die mir folgen. Das ist natürlich Quatsch. Man muss immer darauf achten, oder sollte man immer haben, wenn man tatsächlich von Herzblut Hundetrainer ist, dass man seinen Fokus natürlich weiterhin in seinem Hauptjob lässt, und zwar das Arbeiten mit Hunden. Ne? Und dementsprechend kommen auch bei mir manchmal, ich war jetzt ja auch, keine Ahnung, vor meinem Urlaub 4 Wochen quasi nicht Existenz auf Social Media, weil ich so viel zu tun hatte. Und das muss dann aber auch okay sein.
Bevor wir es gleich abschließen, wohin geht dein Weg?
Gut. Also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen mehr in die Richtung, oder ich arbeite gerade mehr in die Richtung auch, dass ich Seminare mehr anbieten möchte. Mhm. Also jetzt der September ist schon relativ voll mit verschiedenen Seminaren. Also das wird somit ein nächster Meilenstein sein, den ich da mitgehen werde. Und dann, ja, mal schauen. Ne? Verschiedene Online-Angebote, das finde ich auch immer nicht schlecht, so verschiedene Webinare. Eigentlich war mal der Plan, dass ich jeden Monat ein Webinar mache, aber dann nicht funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit dafür. Nee, also ich möchte das natürlich das ganze Trakanis-Thema weiter ausbauen. Was mit dazu gehört, ist natürlich auch irgendwann mal vielleicht einen Angestellten oder eine Angestellte zu haben für die Terminbuchungsgeschichten und so, damit ich halt einfach mehr Zeit habe für Seminare und Webinare. Aber das wird so, ja, der Hauptweg sein.
Für jemand, der hier zuhört und sich gerade fragt, ja, aber wo ist der Unterschied zwischen einem Intensivtraining, einer Einzelstunde, einem Seminar? Also was wird neu sein?
Also der Punkt ist natürlich, dass so ein Seminar, mache ich jetzt aktuell so, dass das verschiedene Vereine buchen können. Die sagen dann, ey Clara, wir hatten Bock, dass du irgendwie bei uns ein Thema referierst. Jetzt zum Beispiel das Thema Beziehung und Konfliktkompetenz, wofür ich dann nach Rheinland-Pfalz noch fahre. Und das halt einfach, je nachdem, was gefragt ist, ne, ist das jetzt beispielsweise ein 2-Tages-Programm, da gehen wir halt einmal alles hardcore durch. Also es ist auch scheiße anstrengend, das sage ich euch jetzt schon, liebe Leute, die ihr da vielleicht dran teilnehmt. Weil es aus Theorie besteht, also das sind Theorieinhalte, sind mir da genauso wichtig, wie aber natürlich auch Praxisinhalte. Und das halt immer themenbezogen. Ne? Also ich kann da nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt 2 Tage Seminar für 50 Leute, die individuelle Probleme haben und alles abzudecken. Das wird nicht funktionieren. Aber da halt, wie gesagt, geht es halt vor allen Dingen um den Bereich Konflikte im Alltag. Was bedeutet Konflikt? Was hat Beziehungen damit zu tun? Wie gehe ich Konflikte an? Wie kann ich Konflikte lösen? Wie kann ich Konflikte finden, wenn ich meine keinen zu haben? Ja. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Und beim Intensivcoaching ist natürlich der Unterschied, dass ich da natürlich individuell auf den Menschen eingehe. Also wenn der zu mir kommt und sagt, der hat ein Problem mit Hundebegegnung, dann werden wir uns da mit Hundebegegnung beschäftigen.
Ja, jetzt können wir es natürlich nicht abrocken. Wie finde ich Konflikte, wenn ich selber glaube, dass ich keine habe?
Indem man sie zulässt im Alltag. Das ist, finde ich, tatsächlich häufig so der Punkt. Viele Menschen sagen dann zu mir, ja, ich habe in keiner Situation ein Problem, außer Hundebegegnung. Und dann sage ich immer, oder deswegen mache ich auch in der Anamnese, frage ich immer, wie stellst du dir denn konkret Situation A oder B vor? Beispielsweise das Thema Hund aus dem Auto ausladen, weil das eine prädestinierte Situation ist, wo viele Menschen eine Vorstellung davon haben, die dann sagen, ja, der Hund soll im Auto warten, bis ich die Tür aufgemacht habe, dann okay, soll er raus. Dann gucke ich mir das an und sehe dann, dass natürlich die Box aufgemacht wird im Auto und der Mensch halt einfach quasi in der Hundebox drin steht, vor lauter Präsenz. Dann sage ich, jetzt gehst du mal einen Schritt auf Seite einfach und entspannst dich einfach mal, weil deine Regel ist ja, solange da kein Okay kommt, geht's da nicht raus aus dem Hund, aus der Autobox. Ne? Und plups, ist der Hund halt einfach aus der Box rausgepurzelt. Und dann sage ich halt, ja, das ist halt, ne, jetzt haben wir mal was anders gemacht. Und zwar haben wir mal ganz bewusst die Situation auch so hingestellt, wie du sie haben möchtest. Und zwar so dieses, ich gebe den Weg frei, er wäre theoretisch frei, aber mein Hund weiß ganz genau, nur auf meine Ausladekommando geht's hier raus aus der Situation. Und das hat man häufig im Alltag. Also, ist ja auch gut. Für meine Situation brauche ich das auch und es ist auch wichtig und richtig. Aber wenn ich halt sage, ich muss irgendwo einen Ansatz finden und eine Diskussionsgrundlage eventuell finden, um meinem Hund zu erklären, wie das Leben funktioniert, dann sind natürlich solche Situationen häufig ganz wichtig, dass ich die erstmal ausfindig mache.
Das gefällt mir. Inwieweit darf der Hund mitdiskutieren?
Der darf natürlich mit. Also für mich darf jeder Hund eine Meinung haben. Ne? Das ist vollkommen fein. Es geht nur darum, akzeptiert er das, wenn ich dann auch mal sage, nein, bis hierhin und nicht weiter oder nicht. Ne? Und auch beim Thema Aggression. Meine Arbeit basiert nicht darauf, dass wir sagen, mit einer vermeidungsorientierten Aggression, wir bringen dem Hund jetzt bei, dass alle Menschen toll sind. Weil ich nehme meinen Hund ernst. Und wenn mein Hund Menschen scheiße findet, dann ist es okay. Ich finde Menschen auch manchmal kacke. Darf er finden, aber deswegen haue ich die nicht so. Ne? Also ich lasse dem Hund da sehr viel eigene Meinung und eigene Positionierung gerne zu. Ne? Ich erkläre meinem Hund halt einfach, ey, guck mal, wie kannst du mit dieser Emotion einfach umgehen? Ja?
Gefällt mir auch wieder. Jetzt haben wir in 60 Minuten ein bisschen Clara kennengelernt. Was müssen wir jetzt unbedingt noch besprechen, damit wir Clara wirklich kennengelernt haben?
Ist du Wahnsinn. Ich trinke gerne Red Bull und ich esse Nudeln immer mit Curry-Ketchup. Würde ich sagen.
Crazy. Ja, das Wichtigste kommt immer am Ende. Das ist einfach so.
Gut, also falls ihr mich glücklich machen wollt, Red Bull und Curry-Ketchup funktioniert immer.
Cool. Clara, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank
für das, was du heute alles gesagt hast. Es ist so ein bisschen die goldene Mitte, ein bisschen mehr miteinander, ein bisschen weniger gegeneinander, ein bisschen mehr Frieden. Und dann kommen wir eigentlich ganz gut alle durch unser Hundeleben.
Ja, das wäre schön.
Nice. Wenn ihr ein bisschen Bock auf mehr Clara habt, Podcast, Homepage, Instagram, packen wir alles in die Shownotes. Jeder, der Bock hat, klickt da einfach mal drauf und dann gibt es mehr davon.
Super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jan.
Von Herzen gern. Vielen Dank an alle, die bis hier zugehört haben. Euch allen noch einen schönen Tag, dir noch einen schönen Tag und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Worte.
Gerne.
Tschüss.